Die leuchtenden Augen des Jungen durchbrachen die Stille des dunklen Raumes wie Schwerter aus Damaszener Stahl, während die letzten Besucher der Lesung, größtenteils erwachsene Zuhörer, den Ort des Erzählens verließen. Würde sein hartnäckiges Fragen jetzt endlich belohnt werden? Er blickte vertrauensvoll durch den Schein des Kaminfeuers, des Albtraums, der Brandschutzzuständigen und rebellischen Steckenpferdes des Bibliothekars, von dem geborgen an seinem Tisch ein Mann saß, ein noch relativ junger Mann, wenngleich mit wissendem Antlitz ausgestattet, doch kaum mehr als 20 Jahre vor Philipp geboren, der jetzt inmitten der flackernden Schatten der Bibliothek erneut zu sprechen anhub. »Achte auf meine Worte«, sagte Andrew bedächtig. »Ich will dir, so gut ich kann, meine Erinnerungen darlegen.« Der Jüngere sah ihn an, froh und stolz, dass ihm der Freund endlich wirklich zum Freunde werden würde, indem er ihn ins Vertrauen zog. »Ihr sprecht sehr merkwürdig«, bemerkte er und zuckte zusammen, als er erkannte, dass er mit dieser Anrede unwillkürlich eine ebenso ungebräuchliche, wenn nicht sogar noch seltsamere Wortwahl an den Tag gelegt hatte. Er hatte seinen vertrauten Freund geirzt, im Pluralis Majestatis angesprochen. Aber sein Gegenüber war ein außergewöhnlicher Mann, das wusste Philipp seit langem. In seiner Gegenwart wurden Geschichten lebendig und Gedanken in Freiheit zu Bewusstsein gebracht. Da kamen einem wohl schon einmal seltene Ausdrücke über die Lippen. Immerhin rutschte Philipps Wortschatz in Gegenwart der Bücher routinemäßig einen Level höher ins Poetische. Da war es eigentlich erstaunlich, dass bislang die Anrede der Freunde untereinander davon unbeeinflusst geblieben war. Sie schwiegen lange Zeit. Schließlich begann der Ältere erneut. »Du sollst Lucy kennenlernen. Sie war meine beste Freundin, und wenn ich meine Augen schließe, ist sie es, die vor meinem geistigen Auge steht, bevor meine Gedanken weiterwandern zu meinen anderen alten Bekannten. Lucy war schon immer außergewöhnlich. Lucy lief für ihr Leben gern barfuß im Schlamm herum, auf das es spritzte. Ihr Kleid war hinterher jedes Mal graubraun mit Schmutz bedeckt, ganz egal, in welcher Farbe es zuvor geleuchtet hatte. Lucy, weißt du, Lucy war meine erste große Liebe. Sie war es vor allen Dingen deswegen, weil ich darum nicht wusste. Mein Leben hatte noch nicht seine Einheit verloren, Denken und Handeln stimmten noch immer überein. Dabei war ich damals bereits ungefähr so alt wie du. Ich liebte es, ihr eine Weile zuzuschauen, wie sie durch die Pfützen lief, nur um sie dann mit der Nachricht zu überraschen, dass ich einen neuen Einfall gehabt hatte, eine Geschichte, die nachzuspielen wir uns gönnen würden. Meistens waren es nur einzelne Szenen, aus denen dann im Spiel ein ganzes Leben werden konnte. Nach und nach aber wurden die Geschichten länger. Schließlich erzählte ich ihr die Geschichte von Ricardo und Leonie. Philipp spürte dem angenehmen Gedanken nach, der durch diese Namen in seinem Gedächtnis geboren worden war. Diese Geschichte hatte er aus dem Mund seines Freundes bereits empfangen. Die Erwähnung der Erzählung berührte ihn, die Worte streichelten die Liebe in ihm und brachten sie zur Entfaltung. Das aber konnte er seinem Mentor nicht anvertrauen, das Gefühl war zu groß. Aber die Worte seines Bruders im Geiste transportierten es zuverlässig in sein Inneres. Andrew war ein Meister der Worte, obgleich er selbst diese Bezeichnung unerschütterlich ablehnte, weil Jesus Christus die Menschen gelehrt hatte, sich nicht selbst Meister zu nennen. Aber Andrew konnte zumindest meisterhaft, nach Philipps Erfahrung sogar wie niemand sonst, den er kannte, mit Worten Gefühle hervorrufen, mit Worten Taten hervorlocken und, nicht zuletzt, Menschen Worte in den Mund legen, die ihnen halfen. Viele Menschen, dachte Philipp, haben ihre Worte verloren. Und damit oft auch ihre Gefühle und Gedanken. Worte, dachte er, Worte müssen den Menschen zurückgegeben werden. Worte zu stehlen, Worte zu ächten, hieß, jemandem das Leben einzuschnüren. Deshalb fand er es nicht schlimm, dass ihn beim Betreten des Herrenhauses stets die Lust überfiel, sich geziert oder poetisch auszudrücken. Jedes Wort, mit Ausnahme der zerstörerischen, hatte seine Berechtigung. Jedenfalls lächelte Philipp bei der Erwähnung Ricardos und Leonies, und Andrew sah sein Lächeln und lächelte zurück. »Ich erzählte Lucy also von Leonie. Weißt du, was der Name bedeutet, Phil? Was Luz bedeutet, das lateinische Lux?« Philipp lächelte wieder, vielleicht auch immer noch. Er wusste es, es bedeutete Licht. Aber er schwieg, und sein Lächeln zog sich zurück, Vielleicht sprach Andrew ja davon, was Lucy für ihn bedeutet hatte. Das aber wollte Philip nur erahnen, nicht durch eine Äußerung zerstören, und sei es auch nur die leichtfertige Äußerung der Muskeln in seinem Angesicht. Ich habe es ihr erzählt. An einem Lagerfeuer habe ich es ihr erzählt. Sie war ganz neu damals, die Erzählung, und ich hatte sie mir allein für Lucy ausgedacht. Das heißt, sie war mir eingefallen, und ich wollte sie Lucy schenken. Einfach nur so, zum Dank. Der Himmel über uns kam ganz nah, verstehst du? Er sah ihn durchdringend an. Philips Augen antworteten mit starkem Blick, ungebrochen. Wir aßen Schokolade. Philip lachte. Andrew erkannte, was er gesagt hatte, und lachte ebenfalls. Dann sprach er weiter. Auch Leonie und Ricardo saßen an einem Lagerfeuer, als sie sich zum ersten Male wirklich begegneten. Philip unterbrach ihn und widersprach. Nein, das war nicht an einem Lagerfeuer, da waren sie an der Klippe. Richtig, konzedierte Andrew, für einen Moment verwirrt, aber sofort wieder ganz bei sich. Er hatte zu viele Erinnerungen im Kopf. Aber Koch Holland bekennt Ricardo seine Liebe zu Leonie am Lagerfeuer. Er machte eine Pause, um seine Gefühle richtig zu erfassen. Ich habe ihr alles vor Augen gebracht, so gut ich konnte. Wie Leonie langsam erkennt, warum sie sich nicht wohlfühlt in ihrem Dorf, weshalb alle sie schneiden. Wie sie sich in Koch Holland verliebt, obwohl der 14 Jahre älter ist, das heißt fast 14 Jahre. Und wie sie fliehen müssen, mit dem Amulett der Verurteilten, die Klippe heruntergestürzt wird. Wie Leonie herausfindet, dass sie in Wahrheit einen Gott sucht, der niemanden zu Unrecht verurteilt, und wie sie seine Spur entdeckt, und wie Ricardo jenes Bild in ihrem Herzen mit der anderen großen Vision zusammenbringt, der einer gerechten Königsherrschaft. Diesen König gibt es für sie nie, Phil. Sie findet ihn nicht. Sie folgt einfach der Spur, die ihr das Leben legt, und fragt immer weiter. Er stockte. Philip wollte helfen. Und manchmal muss sie selbst entscheiden, die Fragende muss antworten. Eine kurze Pause nur. Lucy hat gelacht, als ich ihr erzählt habe, dass Ricardo ein Nimmersatt war. Das hat ihr gefallen. Mir auch, murmelte Philip genüsslich. Er dachte an die Schokolade, die ihm Andrew an jener Stelle der Geschichte zugesteckt hatte, als er sie zum ersten Mal gehört hatte. Sie war die Einzige, die wirklich verstanden hat, was ich sagen wollte. Philip dachte darüber nach. Er blickte in die traurigen Augen seines Freundes und begriff, dass Lucy viel verstanden hatte, sehr viel, aber eben nur so viel, wie zu verstehen einem Menschen auf Erden nun einmal als Höchstmaß gesetzt war. In das Innere des Freundes zu kriechen und ihn dort zu umarmen, war unmöglich. Vielleicht. Vielleicht gelang es mit sehr, sehr viel Erzählen und Verstehen. Aber nur vielleicht. Und dann verschwand Lucy aus meinem Leben. Zuerst habe ich nicht begriffen, wie sehr sie mir fehlte. Ich kam auf die höhere Schule und hatte viel Freude an dem Neuen, das ich lernte. Das lenkte mich ab. Außerdem gewann ich neue Freunde. Ich war sehr beschäftigt. Irgendwann hörten Lucy und ich dann auf, uns zu treffen. Einfach nur so. Andrew seufzte. Nein, nicht einfach nur so. Sie hat mir dreimal einen Brief zukommen lassen, den sie extra jemandem diktiert hatte, damit der ihre Worte in Schönschrift notierte. Aber ich habe nie geantwortet. Ich hatte keine Zeit. Er schwieg. Er wusste, dass das eine Ausrede war. Ist sie denn weggezogen? Fragte Philip. Nein, zuerst nicht. Jedenfalls nicht im Sinne eines bewussten und gewollten Wegziehens. Sie kam in ein Internat, in ein Institut für lernschwache Schüler. Sie war nicht besonders schlau, weißt du. Sie konnte nicht lesen und sie wusste nicht, was Zahlen bedeuten. Aber irgendwie dachte ihr Herz genauso wie meines. Er wusste nicht, dass seine Augen staunend blickten wie die eines Kindes. Er fühlte sich miserabel. Mit ihr verschwand die Unschuld aus meinem Leben. Ganz langsam, Stück für Stück, wurde ich zuerst an den Rand meiner Welt gedrängt, konnte sehen, was außerhalb lag. Und dann hatte ich nichts mehr. Nur noch geistigen Proviant in meinem Rucksack, gefüllt mit Früchten aus dem Garten der Seligkeit, vielleicht sogar mit einem Bissen der verbotenen Frucht. Er hielt inne. Ein Mädchen von etwa 8 Jahren, mit langen geflochtenen Zöpfen, war schüchtern zur Tür eingetreten. Sie war noch halb hinter dem schweren Eichenholz verborgen, aber ihre Augen blickten neugierig zu ihnen hinein. Ein paar Sekunden lang schien sie sich zu fragen, ob es in Ordnung sei, den Saal zu betreten, und gerade als sie den Mut gefunden und einen Fuß erhoben hatte, um einzutreten, winkte Philipp ihr, sie solle genau das tun, und sie tat es. »Wer bist du?« fragte sie neugierig, auch wenn sie vorsichtshalber dann doch ein paar Schritte vor Philipp zum Stehen kam. Jetzt schienen ihr soziale Konventionen nicht mehr so wichtig zu sein. »Philipp ist beinahe so etwas wie ein Ritter«, antwortete Andrew an Philipps Statt und lächelte. »Zumindest sehe ich ihn immer so. Und er ist ein guter Freund von mir. Komm rüber und setz dich, Molly.« Das kleine Mädchen sah Philipp mit großen, runden Augen an. Ritter faszinierten sie, das wusste Andrew. Und sie liebte Pferde. »Philipp wünscht sich ein Pferd«, setzte ihr Onkel hinzu. Molly war fasziniert. »Wenn er eines bekommt, ist er wirklich ein Ritter«, schwärmte sie und setzte zu Andrew gewandt hinzu. »Ich glaube nämlich, das kommt von Reiter.« Dann trat sie näher an Philipp heran, verbeugte sich und sagte, »Zu euren Diensten, edler Herr.« Philipp lachte kurz auf, tat aber so, als müsse er husten, um Molly nicht zu verletzen. Das war doch wirklich interessant. Er war offenbar nicht der Einzige, der beim Betreten des Bibliotheksgebäudes Lust auf gewählte Ausdrucksweisen bekam. Molly hatte sein Lachen bemerkt und zog einen Flunsch. »Okay«, dachte Philipp, »das war's schon wieder mit dem Zu-Diensten-Sein.« Der Gedanke brachte ihn wieder zum Lachen. »Gut, dass sie das Sachs unter dem Tisch nicht entdeckt hat«, dachte er. Das Messer in ihrer Hand wäre ihm in dieser Situation nicht allzu charmant erschienen. Andrew, an solcherlei Vorkommnisse von Mollys Seite gewöhnt, sowohl bezüglich ihres Vokabulars als auch hinsichtlich des Schmollens, zwinkerte dem Neuankömmling zu, versah Philipp mit einem verschwörerischen Blick und erzählte weiter, jetzt aber in der dritten Person. Jeden Tag las der kleine Junge in seinen Ritterbüchern und nachmittags ging er mit Lucy in den Wald, um sich im Bogenschießen zu üben. Das war kein leichtes Unterfangen, denn die brüchigen Äste eines Apfelbaumes sind nicht dasselbe wie Eibenholz und ein Bindfaden kann eine Hirschsehne nicht ersetzen. Trotzdem übten und spielten sie unverdrossen weiter. Ritter? Knappen? Oh ja, sie wollten Ritter werden und das nicht zu knapp. »Also ein paar knapper Ritter«, führte Philipp das Wortspiel ungerührt weiter. Molly lachte. Andrew fuhr fort. Der Junge hatte zwar einige Probleme, war aber insgesamt ein völlig normales Kind, ohne außergewöhnliche Fähigkeiten. Zumindest dachten das alle. Ein Talent aber hatte er, das ihn von den meisten Jugendlichen um ihn herum unterschied. Seine Fantasie war sehr stark. Und er freute sich, diese Begabung mit Lucy teilen und ihr und sich selbst damit etwas Gutes tun zu können. Das tat er lange Zeit ausführlichst, bis dann, eines Tages, Lucy die Schule wechselte und die beiden einander nur noch selten sahen. Unmerklich zuerst, und als es bemerkbar wurde, war der Schmerz nicht mehr so stark, wie er zu Anfang noch gewesen wäre. Beide hatten jetzt andere Sorgen. Lucy bekam mit 15 ihr erstes Kind, während Andrew zwischen Relativitätstheorie und Nahostpolitik versuchte, seinen Platz in der Welt und einen oder zwei gute Freunde zu finden, was ihm nicht gelang. Oder besser, es gelang ihm, weil er schließlich Jeremy kennenlernte, aber es gelang ihm nur für eine Weile. Er frönte noch immer seinen Lieblingsgeschichten, aber sie hatten immer weniger mit dem zu tun, was er wirklich tat. Der Bogen vertrocknete auf dem Dachboden, und vor den Büchern hatte er plötzlich Angst, ohne dass er wusste, warum. Er fürchtete sich vor allem und jedem, vor allem vor Schimmel und Schmutz. Er konnte nur noch denken und träumen, aber er konnte nichts mehr anfassen. Er war wie gelähmt. Jeremy verstand das. Dann begann der Junge, sich immer häufiger und immer länger die Hände zu waschen. Jeremy bemerkte das nicht. Die Eltern des Jungen bemerkten es natürlich, aber nicht direkt zu Anfang. Vielleicht hätten sie hellhöriger sein können, aber damals fühlten Mütter und Väter sich nicht dazu gezwungen, den ganzen Tag über ihre Kinder zu kontrollieren. Jugendliche gingen viel ihrer eigenen Wege und die Eltern erfuhren vielleicht viel, aber nicht immer alles. Das war ganz normal. Es war einfach nicht üblich, der Familie im Zweifelsfall nachzuspionieren. Man vertraute seinen Sprösslingen und der Junge fand das absolut in Ordnung so. Das findet er übrigens heute auch noch. Schließlich putzte der Junge sich so häufig die Zähne, dass Jeremy es bemerken musste. Jeremy verstand auch das. Als der Junge schließlich nur noch mit Mühe essen konnte, weil er überall Schimmel oder Schmutz zu sehen glaubte, berichtete Jeremy es lapidar seinen Eltern. Alle verstanden es, aber niemand verstand es wirklich. Der Junge sehnte sich nach einem Mentor, der nicht kam. Den Freund, den er hatte, verstand er nicht. denn der konnte alles genauso problemlos tun wie alle anderen Menschen, die er kannte. Und dann brach der Junge zusammen. Er flüchtete sich in seine Geschichten, wann immer es nur ging, einschließlich der Geografie- und Mathestunden. Bis auch das nicht mehr gelang. Der Junge wachte nachts auf, von Albträumen geplagt. Die Geschichten verschwanden und die Unschuld, die in ihnen lag, verschwand mit ihnen für immer. Sie sollten nie wieder so werden wie damals. Die Freude, zur Sucht geworden und in der Flucht verarmt, verschwand. Nur das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, ein Freund wie der, den er sich wünschte, dessen Fähigkeiten nur noch niemand abgerufen hatte. Das Gefühl blieb bei ihm und gab ihm Kraft. Der Junge begab sich in Therapie wegen seines neurotischen Verhaltens und bemühte sich nach Kräften, sein Problem zu lösen. Er lernte eine Menge über sich selbst, über seine Vergangenheit und über einige Psychologen, die frisch von der Uni gekommen waren und sein Problem nicht verstanden. Heute ist der Junge sicher, dass alles anders hätte kommen können, wenn er damals einem echten Heiler begegnet wäre. Sehr viel später sollte ihm etwas geschenkt werden, das ihn heilte. Aber zunächst war alles sehr schwierig. Seine Ängste wurden während der Behandlung schlimmer und schlimmer. Schließlich kam er in die Psychiatrie. Das ist eine Abteilung im Krankenhaus, in der zum Beispiel Menschen behandelt werden, die Stoffwechselstörungen im Gehirn haben und deswegen die Wirklichkeit anders einschätzen als die meisten anderen Menschen. Diese Menschen stellen oft für sich oder für andere eine Gefahr dar, aber meistens vor allem für sich selbst. In der Psychiatrie bekommen sie Medikamente, die ihnen helfen sollen, und zum Teil funktioniert das auch. Das ist sehr wichtig und gut. Aber diese Medikamente können nur Symptome unterdrücken, sie können nicht dauerhaft heilen und sie haben Nebenwirkungen. Oft wird man von ihnen sehr müde und man kann nicht mehr richtig denken. Wenn einem das nicht recht ist, kann man sich in manchen Fällen nicht dagegen wehren, dass sie einem dennoch gegeben werden. Der Junge wusste das und deshalb wollte er weder in die Psychiatrie noch diese Psychopharmaka nehmen. Eigentlich war das auch unnötig, das fand sein Psychologe auch. Bei ihm war Gesprächstherapie angesagt. Aber leider waren die Ängste des Jungen über Wochen hinweg immer schlimmer geworden und über Weihnachten und Silvester konnte er seinen Psychologen nicht erreichen, weil der auf Teneriffa im Urlaub war. Deshalb sollte der Junge, damit ihm akut geholfen werden konnte, in die Psychiatrie. Nur bis sein behandelnder Arzt wieder übernehmen konnte, nur über Weihnachten und Silvester. Er blieb 6 Wochen lang. Man hielt ihn gegen seinen Willen in der geschlossenen, behütenden Station fest, weil man sich ernsthaft um seinen Geisteszustand sorgte. Aber tatsächlich wäre das alles gar nicht nötig gewesen. Heute würde er anders handeln als damals, aber zu jener Zeit schien ihm das, was er tat, das einzig Richtige zu sein. Er hatte den Fehler begangen, ehrlich zu erzählen, was ihm in der Zwischenzeit zugestoßen war. Und das musste den anderen in der Tat unmöglich erscheinen. Sie mussten glauben, er litte unter einer Psychose. Aber er hatte die Wahrheit gesagt. Er war ins Mittelalter zurückversetzt worden. »Ehrlich?« fragte das kleine Mädchen mit leuchtenden Augen. Philipps Augen zischten sie eifersüchtig an. Dann dachte er kurz über das Gesagte nach. Er konnte es nicht glauben. Schon allein deshalb nicht, weil Molly es Andrew sofort abgenommen hatte. »Er meint das symbolisch«, meinte er. Aber Andrew war es ernst. »Es war die Wahrheit«, sagte er. Philipp stutzte, aber er schwieg. »Konnte er ihre Sprache verstehen?«, fragte das Mädchen eifrig. »Die Sprache der Menschen im Mittelalter?« »Ja«, antwortete Andrew. »Wow«, entfuhr es Molly. »Kannst du das auch? Sag mal was auf mittelalterlich.«
»See then the sage«,
begann ihr Onkel schmunzelnd, aber Philipp unterbrach ihn. In der Schule lernt man keine mittelalterlichen Sprachformen. Wenn der Junge die Sprache verstehen konnte, war er nicht wirklich dort, schlussfolgerte er mit fester Stimme. Aber Molly fragte ebenso zuversichtlich zurück, »Wieso nicht? Ich glaube, dass er da war.« Sie kletterte am thronartigen Stuhl des Bibliothekars empor und Philipp beobachtete sie, äußerlich träge, während ihn die Wucht der Emotionen überschwemmte. Er fühlte, dass er, wie Molly, wollte, dass Andrew ins Mittelalter zurückversetzt worden war. Und er fühlte, dass er wollte, dass dies eine Möglichkeit war, die allen Menschen offen stand. Allerdings hatte er gelesen, dass es derlei Zeitreisen nicht geben könne. Er wusste nicht mehr genau, wie dies begründet worden war, aber es hatte etwas mit Entropie zu tun und damit, dass man eine Reise durch ein Wurmloch nicht überleben könne. Andererseits hatten andere wissenschaftlich gebildete Menschen etwas von möglichen Wurmlochreisen erzählt und nun war Philipp verwirrt. Sehr verwirrt. Er entschloss sich, seiner Intuition zu folgen. Vor seinen Augen stand die Frage, was ist Wahrheit? Und er sah eines ganz klar. Dieser Gedanke war zu groß für ihn. Er schob ihn beiseite und zog Molly von der ziselierten Lehne des Vorleserstuhls. Er war nicht wirklich dort, wiederholte er. Und dachte im selben Moment, und alle sagen, nein, du warst nicht dort.